Ich sage erst mal guten Morgen. diese Zeugnisse, die haben mich jetzt auch wieder sehr bewegt. Und ich hatte so vorhin auch mal so in den Liedern auch immer wieder diesen Eindruck gehabt, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gucken. Das macht uns eben, das bringt uns in diese Angst, in diese menschliche Angst. Sondern wir dürfen, wenn wir auf den Herrn schauen, dann können Kämpfe in uns stattfinden, aber der Herr kann in unseren Kämpfen kann er uns helfen und kann uns dienen, damit wir dann in seine Ruhe kommen, in seinen Frieden, in seine Ruhe einkehren. Das durften ja, glaube ich, das Volk Israel eine ganze Zeit lang nicht. Und wir haben die Möglichkeit, immer wieder in diese Ruhe einzukehren. Genau. Das ist aber nicht das Predigtthema heute. Sondern ich hatte ja am Sonntag, habe ich dann die Information gekriegt, dass ich da das Wort verkünden soll. Und ich habe dann auch Gott gefragt, was ist denn dran? Und ja, das war wie so eine Reise jetzt von Montag bis heute. Ich habe gesagt, Gott, was ist denn dran? Und er hat mich dann so erinnert an die zwei Bibelverse, die ich schon mal vor kurzem hatte. Können wir die mal einblenden? Genau. Und die mich auch immer wieder sehr berühren. Und zwar geht es da einmal um den Psalm 127,1. Da steht ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute umsonst oder vergeblich. Und dann Nehemia, wie sagst du sie? Nehemia, meine Güte, ich spreche es mal falsch aus. Nehemia, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und mir ist so bewusst geworden, dass da eine absolute Kausalität in diesen beiden Bibelversen ist. Und ich könnte diesen Bibelvers auch anders ausdrücken. Und zwar könnte ich sagen, wenn der Herr unsere Freude nicht baut, dann bauen wir vergeblich. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, worauf bauen wir unsere Freude? Das ist so der Schwerpunkt heute. Worauf bauen wir unsere Freude? Der Idealzustand ist das da oben. Das wäre dann, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aber das sind wir oftmals nicht. Und ich möchte als erstes mal mit euch so in die Zeit reingehen, und das mache ich auch nur kurz, weil wir da schon öfters drüber gepredigt haben, aber ich habe es trotzdem als wichtig empfunden, in die Zeit reingehen vor dem Sündenfall. Und wie Gottes Freude in dieser Zeit ausgesehen hat. Und da können wir mal den Epheser 1,4 einblenden, bitte. Und da steht, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also vor dem Zeitpunkt, wo die Welt erschaffen wurde und wo auch der Mensch erschaffen wurde, hat Gott schon diese Planung gehabt, uns Menschen zu schaffen. Das war sein Plan gewesen, schon vor der Erschaffung der Welt. Und ich glaube, und dann habe ich so dieses, ich habe dann so die Augen geschlossen, habe dann gesagt, Herr, zeig mir mal deine Freude, die du da dran hattest. Und dann kam dieser Bibelvers in Zephania 3,17, den nächsten bitte. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos. Ergriffen und jauchzt, doch mit lautem Jubel rufen über dich. Da könnten wir schon eigentlich Schluss machen, um das zu verarbeiten. Im Prinzip, wenn wir diesen Bibelvers mal für uns nehmen, für uns persönlich, dann wissen wir, wie Gott uns sieht. Ich meine, es gibt ganz viele Beispiele auch in der Bibel, aber wir wissen dann, wie Gott uns sieht. Und er hatte in dieser ganzen Schöpfungsgeschichte eben ganz, ganz viel Freude. Und warum hat er eigentlich diese Freude gehabt? Weil die Freude Gottes ein Gedanke Gottes ist. Gott ist der Urheber der Freude. Und er ist auch der Urheber jeder guten Gabe und jedes vollkommenen Geschenkes. So hatte dann dieser allmächtige und allwissende Gott unendlich viel Freude. Zuerst die Welt, da hat er sozusagen, sage ich es mal badisch, das Nestle gebaut, und dann den Höhepunkt seiner Schöpfung, nämlich den Menschen. Das können wir im 1. Mose 1,26 nachlesen. Das habe ich jetzt nicht aufgeführt, weil da haben wir ja schon öfters drüber gepredigt auch. Und ich will mal einen kleinen Einschub machen bei dieser ganzen Geschichte und würde gern mal darüber nachdenken, hätte denn Gott, dieser allmächtige, allwissende Gott, hätte der denn Grund gehabt, uns Menschen nicht zu erschaffen? Also ich glaube, rein menschlich gesehen schon. Er wusste ja letzten Endes um die Rebellion der ersten Menschen gegen ihn. Er wusste auch um das Problem des Ausmaßes der Sünde für alle weiteren Generationen bis heute und in die Zukunft. Und vor allen Dingen wusste er auch, was es seinem Sohn Jesus Christus kosten würde. Das wusste er auch. Er wusste, dass Jesus qualvoll am Kreuz für uns sterben muss, damit wir Leben haben. Tod und Auferstehung, damit wir Leben haben im Überfluss. Das wusste er alles. Und was veranlasste Gott denn trotzdem, diesen Schritt zu gehen? Dies alles in Kauf zu nehmen? Und warum hatte denn Gott so viel Freude daran? Ich glaube, dass Gott unermessliche Freude am Geben hat. Und Gott selbst und sein ganzes Wesensmerkmal sollten in der Schöpfung sichtbar werden. Es hat mal jemand gesagt, in sich multiplizieren. Weil er hat uns ja zuerst geliebt. Das gibt ja auch die Bibelstelle, wo Gott sagt, wir können ihn ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sonst könnten wir diese Liebe gar nicht so erwidern, um das auszudrücken. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, er wollte in der gleichen Liebe, aber auch in der gleichen Freude, die er seit Ewigkeiten zu Jesus hatte, diese Liebe wollte er auch mit den Menschen in einer persönlichen Beziehung teilen. Das war auch ein Grund gewesen. Und Adam und Eva waren vollkommen angenommen, bedeutungsvoll und sicher. Und Gott beschenkte sie mit seiner Liebe, mit seiner Freude und mit all diesen wunderbaren Wesensmerkmalen, die Gott in sich hat. In sich trägt er die. Und er sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, all das kennen wir schon. Und alles war perfekt. Es war alles vorbereitet. Es war alles perfekt und vorbereitet. Und ganz wichtig, es gab auch keinen Mangel. Es gab keinen Mangel. Und dann kam es zu diesem Sündenfall. Auch das kennen wir, die Geschichte. Ich will es nur kurz in kurzen Stichworten will ich es ansprechen. Gott hat gesagt zu den beiden, da steht ein Baum in der Mitte, da hängen die Früchte dran von Gut und Böse und davon sollt ihr nicht essen und wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Also nicht physisch, sondern das ist dieser geistliche Tod. Und gleichzeitig hat Gott denen auch einen freien Willen gegeben. Und warum hat denn Gott eigentlich den beiden einen freien Willen gegeben? Weil nur in einem freien Willen wirklich echte Liebe möglich ist. Gott hätte ja sagen können, ja gut, ich mache das mal so, wie ich mir das so vorstelle und setze die Menschen auf die Erde. Nein, er wollte, dass die Menschen zu ihm freiwillig Ja sagen, ihn freiwillig lieben, ihn freiwillig annehmen als ihren Gott, den allmächtigen, allwissenden Gott. Ja, und leider kam es dann so, wie es kommen musste. Und ich will mich gar nicht so sehr, wenn wir jetzt vielleicht den nächsten Bibelvers einblenden. Es kam zu dieser Begegnung zwischen Eva am Anfang und ich denke im Beisein von Adam und Satan. Und ich will gar nicht so sehr auf diesen Text jetzt eingehen, weil ich gucke lieber auf den Herrn als auf Satan. Aber das steht zumindest mal, wer Satan ist. Es war nämlich ein Lobpreisengel, der hieß früher Luzifer. Und der war schön anzuschauen, das war ein, ja, der hat Lobpreis toll gemacht, wunderbar. Und plötzlich ist er größenwahnsinnig geworden. Der wollte sich nämlich auf den Thron Gottes setzen. Das ist da so ein bisschen beschrieben in dem Bibelvers. Er wollte sich auf den Thron Gottes setzen. Und das war sein Verhängnis, weil er ist ja auch nur ein geschaffenes Wesen. Das war sein Verhängnis und Gott hat ihn dann auf die Erde geworfen. Und ein Drittel seiner Engel mit. Wie viel es ist, weiß ich nicht, aber es müssen viele sein. Wisst ihr, und dann kam es ja zu dieser Begegnung zwischen Adam und Eva und Gott. Und er hatte die Möglichkeit gehabt, ich habe mich immer gefragt, wie ist denn das möglich in so einer Umgebung? Und sich, aber ich habe so diesen, für mich, so eine Antwort gefunden. Der Blick von beiden war nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern auf Satan und auf das Gespräch. Und in dem Moment konnte Satan bei den beiden diese drei Dinge ins Herz hineinbringen, Zweifel, Lüge und Täuschung. Denn er sagte ja, also es hieß ja dann von den Bäumen, dürft ihr nicht essen und so weiter. Und es war ja, die Lüge war ja gewesen, dass sie von jedem Baum essen durften, bloß nicht von dem. Und er hatte das in Zweifel gestellt, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, dieser Zweifel. Und dann hat Eva aber noch gesagt, nö, das ist nicht so und wir dürfen von jedem Baum essen. Da war sie eigentlich noch recht klar, aber wir dürfen bloß von dem hier nicht essen. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Und dann kommt die Lüge. Und die Lüge ist, ihr werdet nicht sterben. Ne, diese Veränderung, ihr werdet nicht sterben. Und dann plötzlich kommt so Zweifel, Lüge. Und am Schluss kommt der nächste Schritt. Und Gott, und sie sagt, wenn ihr von diesen Früchten esst, dann werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und ihr werdet sein wie, und ihr werdet, oder, ja, man kann sagen, und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet sein wie Gott. Also das gleiche Muster, was er da schon mal gemacht hat, wurde da wieder sichtbar. Und ihr werdet sein wie Gott. Also Menschen von Gott wegzubringen. Das war sein Ziel. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, da gab es plötzlich einen Mangel, da wurde ein Mangel erzeugt, den es vorher gar nicht gab. Es gab ihn gar nicht. Den anderen, den beiden wurde nämlich eine Freude, eine ganz andere Freude vermittelt. Nämlich in der Unabhängigkeit und in der Rebellion gegen Gott. Das war plötzlich eine andere Freude. In der Unabhängigkeit und Rebellion gegen Gott. Etwas zu wollen, was sie ja schon alles hatten. Und wir wissen das auch, mit dem Essen der Frucht wurden ihnen dann die Augen geöffnet, sodass sie eben dann auch das Böse erkannten. Und was das Fleisch alles kann, das wissen wir auch. Aber diese Neigung, die gab es vorher nicht. Und die war plötzlich auch da. Und diese echte, tiefe, reine Freude an diesem schöpferischen Auftrag Gottes und seiner existenziellen inneren und äußeren Versorgung, also Körper, Geist, Seele, wurde durch Täuschung und Lüge von Satan pervertiert. Die Lust der Augen. War jetzt nochmal so etwas, was mir Gott nochmal so aufs Herz gelegt hat, die Lust der Augen. Wisst ihr, wir sollen ja die Lust am Herrn haben. Das gibt ja auch einen Bibelvers, wo wir Lust am Herrn haben sollen. Aber wenn die Lust nicht mehr auf den Herrn gerichtet ist, sondern sie war eben auf diese Früchte gerichtet, die waren ja schön anzusehen. Und gleichzeitig kam dadurch eben diese Veränderung in ihrem Herzen, dass sie eben sich gesagt haben, wir haben einen Mangel. Und am Ende der Größenwahn. Sie wollten nämlich Gott gleich sein. Und die Ironie dieses ganzen Themas, und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, ist, dass sie, dass diese beiden Menschen Gott schon ähnlich sind. Sie waren ja von Gott geschaffen, es ist ja seine Schöpfung und Gott wollte dieses Ebenbild wollte in ihnen spiegeln. Er wollte sich in diesen Menschen widerspiegeln und sie waren von Gott geschaffen. Und dies hatte dann auch zur Konsequenz für uns alle, dass wir jetzt nach dem Sündenfall alle in einer gefallenen Welt leben, jeder Mensch, geistlich getrennt von Gott und mit einer sündigen Natur, die eben auch in der Lage ist zu sündigen, wie auch immer die dann aussieht. Man spricht ja auch so von dieser Erbsünde. Es gibt es zwar, glaube ich, wörtlich nicht so in der Bibel, aber man kann es fast so sagen, ne? Erbsünde. Und im Römer 8,8 steht, deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Niemals. Und im Galater 5,17, das steht da jetzt nicht, steht auch, dass die im Widerstreit zueinander sind. Das geht gar nicht, die können gar nicht miteinander. Also sie sind, diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass er nicht, dass ihr nicht das tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Kampf, da ist auch so ein innerer Kampf findet da statt. Was war denn jetzt die Ausgangslage? Sie waren geistlich getrennt von Gott und ihr Wesensmerkmal der Freude wurde nun nicht mehr von Gott gestillt, sondern lag und liegt nun in den unterschiedlichsten Abhängigkeiten einer gefallenen Welt. In den Abhängigkeiten einer gefallenen Welt und deren Definition von Freude. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass Gott immer noch die Menschen liebt. Gott liebt sie immer noch von ganzem Herzen und er sehnt sich nach einer Beziehung zu jedem Menschen. Er liebt sie immer noch von ganzem Herzen. Er hat sie ja geschaffen nach seinem Bilde. Und so eine Hilfestellung, da komme ich aber nachher noch dazu, steht ja im 1. Römer 20. Wenn wir hier rausgucken aus dem Fenster, wenn wir in der Natur gehen, wenn wir die Schöpfung Gottes betrachten, und wir sind ja auch seine Schöpfung Gottes, wenn wir das alles betrachten, dann können wir auch durch Nachdenken auf die Idee kommen, dass es einen Gott geben muss. Und so steht es im Römer 1,20, ihn muss es geben. Und jetzt machen wir einen Sprung in die heutige Zeit. Ich mache jetzt einen Zeitsprung sozusagen. Und wir beziehen uns jetzt mal auf die Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, dass in jedem Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht und eine Suche ist nach diesen verloren gegangenen, nach dieser verloren gegangenen und echten Identität in ihnen, und diese wahre Identität nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens. Das steckt in jedem Menschen drin, diese Sehnsucht nach dieser Wahrheit, diese Wahrheit zu erkennen. Aber auch der Freude, die die ersten Menschen in der Beziehung zu Gott hatten. Und jetzt nochmal Römer 1,20, weil ich das einfach so, ich bin da so drüber gestolpert und habe gedacht, wow, ich habe diesen Vers noch nie so gelesen. Hey, Gott gibt da eine Hilfestellung. Er gibt eine Hilfestellung. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Punkt. Es gibt sogar keine Entschuldigung, steht da auch noch. Sie haben gar keine Entschuldigung letzten Endes. Und ich habe mal so geguckt, wie Wikipedia Freude definiert in der Welt. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion. Ups. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung als eine solche entsteht. Heißt nichts anderes, Wir haben ja jetzt bald wieder Sommerzeit. Wir können uns auf unseren Urlaub freuen. Wir können uns freuen, wenn wir in den Beruf reingehen, wenn da Prestige, Ansehen, all diese Dinge können wir uns freuen. Das sind Dinge, wo wir uns auch wirklich freuen können. Oder auch an unserem Besitz, am Autochen. Es gibt ja so viele Dinge, an denen wir uns freuen können. An zwischenmenschlichen Beziehungen können wir uns, also meine größte Freude ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerade gesagt habe, aber wenn ich zwischenmenschliche Beziehungen habe, wo ich mich ja, wertgeschätzt fühle. Ist das nicht toll, wo man sich wertgeschätzt fühlt? Also ich freue mich da wie ein Schneekönig immer, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber was passiert denn? Was passiert denn, wenn der Urlaub ein Reinfall wird? Oder wir vielleicht arbeitslos werden? Wenn plötzlich Schulden da sind, der Kuckuck schon irgendwo klebt. Was passiert denn dann? Wenn es plötzlich zwischenmenschliche Probleme gibt, mit denen man gar nicht gerechnet hat, was passiert dann? Dann kann es doch sein, oder auch wir krank werden, gesundheitlich, an Körper und auch an Seele, was passiert dann in uns, wenn wir Gott nicht kennen? Da kann doch so eine Freude ganz schnell wieder verflogen sein. Die kann uns dann geraubt werden. Da ist ja ein Räuber, der uns sowas wieder rauben möchte, weil wir da eben in irgendwelchen Abhängigkeiten leben. Somit ist das Lebenshaus ungläubiger Menschen auf Sand gebaut. Weil nämlich der Urheber der Freude des Lebens, Jesus Christus, darin einfach keine Rolle spielt. Er spielt keine Rolle. Und die Welt selber bietet da ganz viele Ersatzdrogen an, sage ich mal, um uns von Gott wegzubringen. Ersatzdrogen wie die ganze Esoterikwelle. Was sind die Büchereien voll mit Esoterikbüchern? Oder der ganze Medienbereich, Fernsehen, das Gedaddel hier da und all diese Dinge. An Drogen. Es gibt so viele Dinge, wo wir abgelenkt werden können, um uns von dieser echten, wahren Freude von Gott abzulenken. Und ich habe da mal noch ein Beispiel. Das ist jetzt so ein allgemeines Beispiel, das mir so bewusst wurde. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, dass jeder Mensch ein existenzielles Grundbedürfnis hat, geliebt und angenommen zu werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Wertgeschätzt, beliebt, angenommen. Das sind Dinge, die uns einfach wichtig sind. Weil wenn sie fehlen, tut es weh. Jetzt kommt es zu einer Begegnung, und zwar zwei Freunde treffen sich. Und die fühlen sich schon eine ganze Zeit lang richtig wohl. Weil wenn die sich treffen, da sprechen die so eine Sprache, die lieben sich, die sind so kuschelig miteinander dann einfach. Die sprechen einfach eine Sprache. Und sie hatten immer wieder das Gefühl, auch wertgeschätzt zu sein in ihren Gesprächen, die sie hatten. Aber mit dem letzten Treffen, das sie hatten, war alles plötzlich ganz anders. Plötzlich kommt es zum Konflikt, in dem tiefe Verletzungen ausgesprochen werden und sich dann am Ende auch noch im Unguten trennen. Plötzlich ist der Grund der Freude nicht mehr da. Er ist verflogen. Man fühlt sich abgelehnt, es tut richtig weh. Besonders dann, auch wenn man einen schwachen Selbstwert hat, umso mehr. Und aus der Freude kann dann auch sehr schnell Enttäuschung werden, Wut, Zorn, Bitterkeit und so eine selbst erzeugte Ablehnung dem anderen gegenüber. Dem zeige ich es jetzt. Der hat mich verletzt und das muss er jetzt auch spüren. Das ist ja das Gesetz der Perpetuierung. Wie reif auch immer diese Personen oder immer Personen in ihrer Persönlichkeit sind, wie sehr sie auch so eine innere Vergebungsbereitschaft haben, so eine innere Selbstgerechtigkeit. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass eine echte, tiefe Vergebung und eine echte, tiefe Heilung im Herzen von Menschen aus eigener Kraft niemals möglich ist. Ich glaube es einfach nicht. Und das kann eigentlich, oder das kann nur unser Herr und Heiland Jesus Christus. Nur er kann das. Und warum ist denn das so? Weil wir aus eigener Kraft dann eben alles tun, um wieder geliebt zu werden. Das ist ja dieses Existenzielle, was in uns kämpft und arbeitet. Und dann kann dann manchmal so ein komischer Waffenstillstand entstehen. Schwamm drüber. Oder man vergibt sich nur so oberflächlich. Hauptsache, wir sind wieder geliebt. Wir sind wieder lieb miteinander. Diese angeschlagene Freude oder beziehungsweise wir sind dann Bauleute, genau. Wir sind dann Bauleute, die eigenen Bauleute. Nicht Gott ist unser, ist oder wir so wie ich es ja im Psalm 127 gelesen habe, sind wir plötzlich unsere eigenen Bauleute, nicht der Herr. Und unsere angeschlagene Freude aneinander bleibt abhängig von der Liebe des anderen zu mir. Und meist mit so einem unguten Riss. Wenn die Dinge nämlich nicht geheilt werden, kann man sich vorstellen wie so eine kleine Vase, die so einen kleinen Riss hat. Es bleibt immer was zurück, wenn wir nicht wirklich von Herzen vergeben. Bleibt was zurück. Nur in Christus allein, können wir eine Art Grundeinstellung der Freude behalten, trotz des Konfliktes. Und warum ist es so? Warum können wir in Jesus eine Grundeinstellung behalten der Freude trotz schwieriger Umstände? Komme ich aber nachher noch dazu. Weil wir wissen, dass wir in Gott gegründet sind. Weil wir wissen, dass er uns bedingungslos liebt. Und weil wir nicht mehr tun müssen, um noch mehr geliebt zu werden. Wir müssen nicht mehr tun. Da, wo wir immer gekämpft haben, hat der Kampf aufgehört, sondern in Christus beim Vater sind wir bedingungslos geliebt. Punkt. Und wir müssen auch nicht mal anfangen, in unserer Selbstgerechtigkeit zu baden. Oh, wir sind manchmal so selbstgerecht. Da brauchen wir nicht mehr zu baden. Wir brauchen in dieser Selbstgerechtigkeit einfach nicht mehr zu baden, sondern wir können diese Selbstgerechtigkeit bei Gott abgeben. Da habe ich eine persönliche Geschichte noch dazu, komme ich aber noch dazu. Wir dürfen nun im Glauben lernen und das ist auch unabhängig dann von der Ausgangslage oder von der Ausgangssituation, in der Freude im Herrn zu bleiben und seine Stärke immer mehr kennenzulernen. Das dürfen wir jetzt lernen. Und warum ist es wichtig, damit wir erkennen, dass nicht unser Weg zur Heilung, zur Wiederherstellung, zur Vergebung und was alles notwendig ist, dass nicht unser Weg der richtige ist, sondern der Weg Gottes. Raus aus der Versklavung, rein in die Freiheit in Christus. So, jetzt kommen wir mal zum Positiven, zum richtig Positiven. Es gibt nur einen Weg zu dieser lebensspendenden, echten Freude, zu dieser lebensechten Freude Gottes zu gelangen. Das ist durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Wir sind jetzt wiedergeborene Christen. Wir haben Verbindung zu unserem Vater. Und im Johannes 3,6, vielleicht den nächsten Bibelvers. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott. Oder im 1. Petrus 1,3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt stelle ich nochmal eine Frage. Warum ist es eigentlich, oder warum wird so häufig in der Bibel das Wort Freude erwähnt? Das wird sehr häufig erwähnt in den Psalmen, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Ganz häufig. Und ich möchte den Johannes, vielleicht den nächsten einblenden. Johannes 15,11 steht: Dies habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Also nicht nur eine bleibende Freude, sondern das ist ein Prozess. Vollkommen werde, in der wir dann unsere Identität, unsere Berufung, aber auch dieses Bewusstsein, wir haben eine ewige Heimat, unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben, dass wir das wirklich im Glauben annehmen. Denn ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Funktioniert nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich den Bibelvers? Ja. Und das ist noch nicht alles. Jetzt gehe ich mal in die Werbung. Und das ist noch nicht alles. Epheser 2,10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für uns vorbereitet hat. Und ist das schon alles? Wollen wir mal den Philipper 2,13 lesen. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ja, also ich denke mal, es reicht erstmal. Ne? Und ich glaube ganz fest, was dem Herrn Freude macht, macht uns auch Freude. Wir sind in Christus nicht nur eine neue Kreatur, wir sind versiegelt im Heiligen Geist. Wir sind Gesegnete. Wir haben mit dem Heiligen Geist, mit dieser Wiedergeburt, sind wir mit allen himmlischen Segnungen gesegnet. Steht im Epheserbrief. Und somit auch mit den Früchten des Heiligen Geistes, die da lauten, und ich sage jetzt nur drei: Liebe, Freude und Friede. Und da ist die Freude drin. Die Freude ist nämlich eine Frucht des Heiligen Geistes. Und diese vielen wunderbaren Charakterzüge, die in unserem Herzen jetzt sichtbar werden dürfen. Das habe ich zwar wieder weggemacht, ich habe es mal so in Prosa ausgedrückt, ne, wo so wie die Sonne den Nebel auflöst. So darf das sichtbar werden. Und was für ein Vorrecht. Denn jetzt können wir Christus immer ähnlicher werden. Und unsere Freude in seiner Gegenwart ist wie das Salz in der Suppe. Das ist wie ein Katalysator, mit der wir authentisch Licht und Salz sein können. Diese Freude, wenn wir sagen, oh, ich kenne Jesus Christus und das ist ja alles ganz toll und ich weiß auch nicht, was ist denn das für eine Freude? Wenn heute jemand Gott noch nicht kennt und ich stehe dann so da, ne? Und Gott schenkt uns die Freude, wir müssen sie ja gar nicht selber erzeugen, er schenkt sie uns ja auch. Und im Psalm 16,11 steht: Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Und wisst ihr, wenn die Freude Menschen ansteckt und die dann zum Glauben kommen, wenn sie durch die Freude die Botschaft hören und zum Glauben kommen, wisst ihr, was dann im Himmel los ist? Im Lukas 15,10 steht es: Genauso herrscht Freude bei dem Engel Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Da ist Freude im Himmel, da ist was los. Das haben wir ja vorhin auch im Zephania haben wir das gehört. Da ist echt was los. Ne? Gott ist ein Bündnisgott. Er steht treu zu seinem Bund. Er steht treu zu seinem neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und jeder, der noch nicht an Gott glaubt, kann dieses Gnadengeschenk jetzt und heute annehmen. Das ist nur so ein kleiner Aufruf noch von meiner Seite. Wer Gott noch nicht kennengelernt hat, wer diese echte Freude, ich meine, wir sind da alle im Prozess, aber wer diese echte Freude noch nicht kennengelernt hat, rufe ich gerne auf, jetzt, sofort, egal, wie auch immer. Wir können gerne miteinander beten. Kommen wir jetzt zum letzten, so zu diesem abschließenden oder beziehungsweise zu Situationen, wo wir als Christen und vielleicht steckt jetzt der eine oder sagt der ein oder andere, Freude kann ich nicht empfinden. Schließt das Wort Gottes, aber Freude. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, wo ist denn meine Freude in manchen Bereichen geblieben, wo ich früher hatte? Ich hatte viel mehr Freude. Und da tue ich keine Schuld verschieben, sondern ich habe sie mir rauben lassen, weil ich vielleicht mehr wie das Kaninchen auf die Schlange geklotzt habe als auf den Herrn. Habe ich sie mir rauben lassen und plötzlich ist da plötzlich keine Freude mehr. Und es ist mir so auch in der Zeit der Ausarbeitung bewusst geworden, ich will die wieder. Ich will diese Freude wieder haben. Ne? Und vielleicht befindet sich gerade jemand in Familienverhältnissen, die chaotisch sind. Arbeitslos, Krankheit, all diese Dinge, die jetzt auch möglich sein können. Wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das Gefühl, da haben wir so ein Gefühl dann auch. Wo wir den Eindruck haben, wir fallen jetzt in ein tiefes Loch. Depressionen, alles was es gibt. Ich war jetzt vor kurzem auf Kur, es war eine wirklich tolle Zeit, ich durfte viel, viel Positives mitnehmen. Und wo aus der Freude plötzlich Bitterkeit wird. Trauer, Wut, Anklage, alles diese Dinge. Wo ist dann unsere Freude? Und wie können wir trotz der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, echte und wahre Freude am Herrn haben, der unsere Stärke ist? Und die Frage ist, geht es überhaupt? Und ich sage, es geht, natürlich. Und im Nehemia, meine Güte, ich krieg's einfach nicht auf die Rolle. Da steht's ja drauf. Es ist die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Und die ist unabhängig von Umständen. Und ich will diese Umstände auch nicht kleinreden. Ich weiß, von was ich rede. Ich war schon in Umständen gewesen, wo ich nachts nicht schlafen konnte. Übrigens heute auch, aber es waren andere Umstände. Wo ich nachts nicht schlafen konnte. Wo ich durch Tränentäler gegangen bin. Aber eines kann ich sicher sagen, Gott ist so viel größer als jedes Problem, das wir haben. Und ich habe es heute in der Gebetsrunde habe ich es gebetet, weil es mir auf dem Herzen liegt. Denn Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege und seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Und was sind es denn für Gedanken? Was hat Gott denn für Gedanken über uns? Des Heils, des Guten. Und mit so einem kleinen, es gibt manchmal so, manchmal treffe ich Menschen, die plötzlich so in so einer Situation plötzlich so die Schuld gerne verschieben, beziehungsweise dann sagen, ja Gott schickt mir jetzt das ganze Zeug hier. Der will mich prüfen, der will, dass ich geistlich reife, deswegen schickt er mir das alles. Und da können wir mal den nächsten Bibelvers einblenden. Wer der Versuchung erliegt, sollte nicht sagen, die Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Heißt letzten Endes, alles was in der Lebenssituation, in der ich mich befinde und von Gott wegbewegen möchte, ist eine Versuchung. Aber das kommt nicht von Gott. Und er bietet uns sogar eine Hilfestellung an. Und die können wir im 1. Korinther 10, 13 lesen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Hilfestellung. Gott hilft uns. Gott steht uns in jeder Bedrängnis bei. Und ich habe da dieses Bild mal gehabt von den Spuren im Sand. Kennt bestimmt jeder, gibt es also diese Kärtchen, Puskärtchen überall da. Ne? Aber von den Spuren im Sand, wo ich manchmal zu Gott geschrien habe, Gott, wo bist du gerade? Ich sehe nur deine Spuren. Und er dann zu mir gesagt hat, da habe ich dich getragen. Wenn wir Gott manchmal nicht spüren, wenn wir glauben, wir haben keinen Glauben mehr, wo wir in Bedrängnis sind, da trägt uns Gott durch, weil er kennt unsere Herzenshaltung. Und ich will mit euch jetzt noch mal kurz mit dem Psalm 84 angucken, in dem Zusammenhang. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Also, in den Schwierigkeiten des Lebens sollten wir im Haus des Herrn wohnen bleiben. Auf ihn schauen. Auf ihn schauen, ihm vertrauen. Gerade dann, wenn es schwer wird, wenn es noch schwieriger wird und wir es kaum noch aushalten. Ich blicke hinauf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da gibt es ganz viele Bibelverse, die uns ermutigen, im Hause des Herrn zu bleiben. Und warum ist es so? Können wir den nächsten mal einplanen? Im Vers 6 steht nämlich, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Gebahnte Wege in seinem Herzen. Gebahnte Wege sind in seinem Herzen. Es hat mich umgehauen. Ehrlich, das war für mich. Hier lesen wir nicht, dass die Stärke aus uns kommt, sondern die Stärke soll nämlich aus Gott kommen, nicht aus uns. Wenn die Stärke aus uns kommt, dann tun wir halt unsere menschlichen Werke. Und Gott ist derjenige, der die Herzen der Menschen bahnt und formt und stark macht. Und warum ist es so? Das ist ja noch nicht alles. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Das hat mich so umgehauen, ne? diese Bibelverse. Und ich kann aus Erfahrung sagen, aus der seelsorgerlichen Erfahrung auch, dass es Gott in erster Linie um unsere innere Heilung geht. Durch sein mächtiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und mit diesem Wort erhalten wir Kraft und Stärke. Und wo wir trotz der Umstände der Frieden und die Freude Gottes am Herrn in uns sichtbar wird, sogar zunehmen kann, Prozess. Und das Beispiel, wo ich von aus meiner Geschichte noch kurz erzählen wollte, wo so mir auch die Freude geraubt wurde. Und ich habe das ja auch schon erzählt, deswegen kürze ich das Ganze auch ab. Es ging um diese Mobbingzeit, die ich vor vielen, vielen Jahren mal erlebt habe. Und es war ein harter Prozess. Es war ein harter Prozess. Da ging ich durch Tränentäler. Da habe ich nachts nicht schlafen können. Da hat es in mir rebelliert. Aber Gott hat mich in dieser Zeit geformt. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, den Menschen, die das getan haben, und das ist nicht in Ordnung, zu vergeben. Punkt 1. Aber viel, viel wichtiger war noch gewesen, dass ich meine Gerechtigkeit, ich war ja so gerecht gewesen, ne? Meine Gerechtigkeit, die konnte ich beim Herrn abgeben. War das eine Erleichterung. Das hat mir so gut getan. Ich konnte meine Gerechtigkeit beim Herrn abgeben. Ich musste mir da gar, in diesem Kreislauf musste ich gar nicht mehr sein dann auch. Ne? Und dann kam echte Freude und echter Frieden in mein Leben. Ein Jahr hat es gedauert, aber es war ein gutes Jahr im Nachhinein. Gott selbst ist der Weingärtner. Und wir haben es letzte Woche beim Klaus ja auch gehört, Er beschneidet die Vorhäute unseres Herzens. Es zieht mir da zwar die Fußnägel hoch, aber es ist egal. Das kann eben oftmals schmerzhaft sein. Sehr, sehr schmerzhaft, weil dieser innere, weil dieser alte Mensch noch in uns rebelliert. Aber letzten Endes führt es zur Freisetzung, zur Heilung von falschen Abhängigkeiten. Und dann kommt dieser Spruch, sodass dann die Segnungen Gottes unsere Seele bedecken können. Ist das nicht schön, wenn wir so frei werden und dann können diese Segnungen Gottes unsere Seele bedecken, wie ein Frühregen? Das ist ein Gesundungsprozess von Bitterkeit, Scham ist ja auch immer so ein Thema, Depression, was es alles so gibt. Und natürlich sollen wir auch in den Umständen, können wir auch für Umstände beten, wenn jetzt keine Kohle da ist. Und es ist einfach, ne, ist schwierige Zeit, alles möglich, können wir fürs Geld auch beten. Gott versorgt auch da. Oder wenn es irgendwelche Besitzdinge gibt, die plötzlich uns geraubt wurden aus irgendwelchen Gründen, können wir auch für diese Umstände beten. Das geht auch. Und der Vers 8, das ist so. Und sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist die Zusage. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Das heißt, wir werden im Glauben immer fester. Wir dürfen geistlich immer mehr reifen. Und wir können Jesus immer ähnlicher werden. Und in diesen Versen wird eben auch klar gesagt, dass es nicht eine Freude ist an den Umständen, sondern eine Freude in den Umständen. Das ist auch immer ganz wichtig. Nicht sagen, oh Gott schickt und tralala. In den Umständen stärkt Gott uns auch und macht Gott uns stark. Und stellt euch mal vor, wie Paulus das empfunden hat. Der saß in Philipper 4, können wir das ja lesen, in einem Kerkerloch. Im ersten Jahrhundert, das ist der heutige Knast wahrscheinlich, das Hotel Ritz oder keine Ahnung, was es das ist. Der saß da im Knast im ersten Jahrhundert, angekettet und ich habe auch schon gelesen, an einem römischen Soldaten angekettet. Und plötzlich sagt er, freut euch im Herrn. Das ist ja fast schon ein Imperativ, freut euch. Und ich glaube, in einer echten, hingegebenen Glaubensentscheidung hat er dort realisiert, wer die Quelle seines Lebens ist, nämlich Jesus Christus. Wo er sich in diesen wirklich schwierigen Umständen freuen konnte. Nicht an den Umständen, sondern in den Umständen. Ich muss es immer wiederholen. Sondern er wusste, dass er ein Kind Gottes ist, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihn ausstattet mit aller Kraft, mit aller Stärke. Er war geliebt, er hat sich durch und durch hat er sich geliebt gefühlt. Und er hat gewusst, er hat eine ewige Heimat. Sein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Das wusste er alles, in diesen Umständen. Und da konnte er sich freuen. Und das wünsche ich mir auch so für uns, dass wir so diesen Perspektivwechsel, für mich auch, ich hab ja die ganze Woche für mich gepredigt da. Ne? Wir können das immer wieder entscheiden, welche Perspektive wir trotz der Umstände einnehmen wollen. Ist es die Perspektive des Glaubens? Und dann erfahren wir in dieser Perspektive des Glaubens, woher unsere Hilfe kommt. Nämlich unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist das einfach? Nee, es ist nicht einfach. Ich habe es vorhin gesagt, da rebelliert eben einiges noch in uns, dieser alte Mensch. Aber das Tolle ist ja, unser Name steht schon im Buch des Lebens geschrieben. Gott schafft Frieden in unserem Herzen. Und ich glaube, da können viele von uns, die hier sitzen, können da auch ein Beispiel erzählen, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Glaube ich sehr, sehr gut. In den schwierigen Umständen, wie sie Gottes Liebe und Freude vor allen Dingen am Herrn, die unsere Stärke ist, erfahren hat. Und wenn sich unser Glaube nämlich, oder wenn sich unser Glaube in den Anfechtungen, besonders auch in den Anfechtungen, manifestiert oder beziehungsweise wenn unser Glaube dann stark wird in den Anfechtungen, wenn es zu einer festen Erfahrung wird, werden wir auch immer mehr in eine stärkere geistliche Autorität vordringen. Gott macht uns stark in dieser geistlichen Autorität, wenn wir im Glauben bleiben. Es ist die Chance, dass meine Freude am Herrn zu einem beständigen Ausdruck meines Lebens wird, die uns hilft, dass wir mit den Herausforderungen, das ist auch ganz wichtig, dass wir mit den Herausforderungen des Lebens, und die sind einfach da, leichter umgehen können. Und so kann auch die Freude am Herrn in uns nicht nur bleiben, sondern auch zunehmen. Ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind, sonst bringe ich noch das eine Beispiel. Das hat mich auch so fasziniert. Könnt ihr noch? Kennt ihr den? Dieser Mann, der hat als 10-jähriges Kind wollte er sich umbringen, der hat keinen Sinn im Leben gesehen. Der wurde geboren, seine Mutter wollte ihn 3 Monate nicht anfassen. Er hat gesagt, ich kann ihn nicht anfassen, ohne Glieder, ich kann ihn nicht anfassen. Der wurde gehänselt, gemobbt, der hat, wie gesagt, mit 10 Jahren wollte er sich in der Badewanne umbringen. All das hat der erlebt. Und dann schreibt er, und das lese ich kurz, ich musste die Wahrheit wissen, wer ich war, warum ich hier bin und wohin ich gehen würde. Und diese Wahrheit habe ich nur in Jesus Christus gefunden. Und da kam er zum Glauben. Und heute berichtet dieser Nick, und den Nachnamen sage ich nicht, weil den spreche ich sowieso verkehrt aus, in Interviews und in Vorträgen, er habe seinem Leben aufgrund seiner Behinderung lange Zeit, hat er in diesem Leben keinen Sinn gesehen und keine Hoffnung. Und auch keine Freude. Und das hat sich erst geändert, als er eben mit dem Herrn zusammengefunden hat, wie er dann seine Behinderung nicht mehr als Strafe gesehen hat. Also da ging der Blick weg, von diesem Blick auf die Krankheit, sondern als Herausforderung im Auftrag für Gott seinen Willen zu tun. Und darin hat er den Sinn des Lebens gefunden, Menschen von der Liebe Gottes zu berichten. Seine Lebensfreude, ich habe den mal mir angeguckt, seine Lebensfreude ist ansteckend. Also für mich ist ansteckend. Und 2 Zitate, die können wir vielleicht noch unten, eins ist schon da. Was nützt es äußerlich vollständig zu sein, wenn man im Inneren zerbrochen ist? Das war seine Empfindung. Und ich habe die Wahl, entweder wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe, oder Gott dankbar zu sein für das, was ich habe. Und wisst ihr, das ist noch ein ganz wichtiger Schlüssel. Da hat Erika mich noch letztens draufgebracht. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wenn wir dankbar sind, dann klotzen und schielen wir nicht auf alles Mögliche, sondern wir schauen auf den Herrn. Wir sind dankbar, dass wir Kinder Gottes sind. Und er lebt heute mit seiner Frau und mit seinen Kindern, 4 Kinder hat er mittlerweile, in Kalifornien. Und hält Vorträge an christlichen Schulen, Kongressen und so weiter. Also hat mich fasziniert. Und schließen möchte ich jetzt mit dem Bibelvers. Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes.